Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Bin gespannt, was jetzt der Pastor über die Sandalen sagt. Aber das kriegen wir schon hin. Alle Welt rüstet sich. Alle Welt rüstet sich auf. Und jetzt wollen wir in Deutschland auch nachziehen mit dem Aufrüsten und Anrüsten, Zurüsten. 100 Milliarden Euro, eine unvorstellbare Summe, sollen in den nächsten Jahren unsere Bundeswehr damit helfen, wieder auf den neuesten Stand zu kommen, technisch auf dem neuesten Stand und gut ausgestattet zu sein. Ich merke, das ist für mich so eine hohe Summe, ich kann das überhaupt nicht bewerten oder was dazu sagen. Ist das jetzt eine sehr hohe Summe, also ist das angemessen, dass es so viel ist, müsste es mehr sein oder wird viel weniger reichen? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob überhaupt die größte und am besten ausgerüstete Armee der Welt so ein paar verrückte Regierende bremsen könnte. Keine Ahnung, bin da eigentlich eher skeptisch, ob man dem wirklich diesem Problem mit Waffengewalt nachkommen kann. Aber eins ist mir natürlich schon klar, wenn ein Land Soldatinnen und Soldaten hat, dann müssen die auch irgendwie ausgerüstet sein. Also Soldatinnen und Soldaten alleine, ohne jegliche Ausrüstung oder mit völlig schlechter oder völlig veralteter Ausrüstung, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Also Menschen sind schon sehr wichtig, aber Menschen ohne Ausrüstung, was sollen die groß bewirken können und wie sollen sie sich auch nur selbst schützen können? Ausrüstung. Bei uns Christen ist das ganz ähnlich. Von Gott, dem Herrn der himmlischen Heerscharen und von unserem Herrn Jesus Christus, quasi unserem Oberbefehlshaber, da sind wir gut ausgerüstet worden und mit ausreichend Nachschub und Energie versorgt worden. Also er ist da besser und vorausschauender als manche anderen Regierenden hier auf der Welt, die irgendwo den Nachschub abschneiden lassen oder die irgendwie die Ausrüstung verkommen lassen, sodass sie nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist. Bei Gott sind wir gut ausgerüstet und gut versorgt. Und dass wir das sind, das geht unter anderem hervor aus einigen Texten des Epheserbriefs, über den ich ja seit Anfang Februar hier ein paar Mal gepredigt habe. Drei Predigten hatten wir schon und heute haben wir noch eine. Und es geht heute um einen Text, wo es eben um die Ausrüstung geht. Und ich habe das mal überschrieben mit gerüstet. Ihr könnt das auf den ausliegenden Blättern mitlesen. Da werde ich jetzt nämlich vorlesen aus Epheserbrief Kapitel 6, Vers 10. Bis 20. Da schreibt Paulus: Und schließlich werdet stark durch eure Verbundenheit mit dem Herrn, lasst euch stärken durch seine Kraft. Legt alle Waffen an, die Gott euch gibt, dann könnt ihr dem Teufel und seiner Hinterlist widerstehen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Er richtet sich gegen die Mächte und Gewalten, die Weltenherrscher, die diese Finsternis regieren. Ja, er richtet sich gegen die bösen Geister, die im Reich der Lüfte herrschen. Deshalb sollt ihr zu allen Waffen greifen, die Gott euch gibt. Damit könnt ihr in den schlimmen Tagen Widerstand leisten. Und wenn ihr alles richtig zum Einsatz bringt, könnt ihr dem Angriff standhalten. Also haltet stand. Tragt die Wahrheit als Gürtel um eure Hüfte und zieht die Gerechtigkeit als Brustpanzer an. Und tragt an euren Füßen die Schuhe, als Schuhe die Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden zu verkünden. Und was auch kommen mag, ergreift euren Schild, den Glauben. Mit dem könnt ihr alle brennenden Pfeile abwehren, die der Böse gegen euch schießt. Nehmt als Helm eure Rettung in Empfang und lasst euch das Schwert geben, das der Heilige Geist euch schenkt, das Wort Gottes. Betet und bittet zu jeder Zeit. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Seid dabei stets wachsam und hört nicht auf, auch für alle Heiligen zu bitten. Betet auch für mich, dass Gott mir die richtigen Worte in den Mund legt. Dann kann ich offen und unverhüllt das Geheimnis der guten Nachricht bekannt machen. Auch in Ketten bin ich ein Botschafter für Sie. Betet also dafür, dass ich die gute Nachricht offen und unverhüllt verkündigen kann, so wie mein Verkündigungsauftrag es erfordert. Auf der Rückseite findet ihr, wie das letzte Mal auch schon, ein paar Fragen könnt ihr euch zu Hause nochmal durchlesen oder nachher beim Stehkaffee die ein oder andere Frage mal aufgreifen und mit einem anderen, der auch am Kaffee trinken ist, draußen vorm Gemeindehaus besprechen und euch darüber ein bisschen austauschen und ein bisschen nachdenken dabei darüber, was diese Predigt nicht nur allgemein zu sagen hat, sondern was sie euch ganz persönlich zu sagen hat. Ich persönlich finde an diesem Text sehr bezeichnend, dass Paulus nicht damit anfängt, wie man konkret als Christ gerüstet ist. Er fängt auch nicht damit an, aufzufordern, dass wir jetzt die Rüstung anlegen sollen oder was wir sonst tun sollten, sondern Paulus beginnt mit dem, der ausrüstet, mit Gott und mit dem Prinzip, mit dem in Gottes Reich etwas bewirkt wird. In Vers 10 fordert Paulus dazu auf, Gottes Kraft zu nutzen, sich anzueignen, sich zukommen zu lassen. Werdet stark durch eure Verbundenheit mit dem Herrn, lasst euch stärken durch seine Kraft. Durch seine Kraft. Ausrüster ist der gute, liebende Gott und das Prinzip liegt darin, Gottes Kraft und Stärke ja, zu bekommen und mit dieser Kraft und Stärke etwas zu tun oder auch nicht zu tun. Erinnert ihr euch daran, schon eine ganze Weile her, dass ich vor 6 Wochen in der ersten Predigt über den Epheserbrief, dass ich da schon mit der Kraft Gottes begann. Epheser 1, Vers 19. Ihr sollt begreifen, mit welch überwältigend großer Kraft Gott in uns Glaubenden wirkt. Ihr sollt begreifen, mit welch überwältigend großer Kraft Gott in uns Glaubenden wirkt. Und auch in der zweiten Predigt, da kam es indirekt vor mit der Kraftwirkung Gottes. Kapitel 2, Vers 8. Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Geschenk Gottes. Oder anders ausgedrückt, es ist eben aus der Kraft Gottes heraus passiert. Nicht gepredigt habe ich diesmal über Kapitel 3, wo Paulus dafür betet, dass Gott aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit durch seinen Geist uns Anteil an seiner Kraft und Stärke gibt. Und dann schreibt er in Kapitel 3 einige Verse später auch noch, dass Gott durch seine Kraft und Macht unendlich viel mehr bewirken kann, als wir uns vorstellen oder auch erbitten können. Auch in Kapitel 4 gibt es einen Hinweis darauf, einen indirekten Hinweis, dass Christen nicht aus eigener Kraft irgendwas verwirklichen sollen. In dem Fall ging es um die Einheit. Paulus schreibt dort, jeder einzelne von uns hat die Gnade in dem Maß erhalten, wie Christus sie ihm schenkt. Dabei erfüllt jedes einzelne Teil seine Aufgabe entsprechend der Kraft, die ihm zugeteilt oder zuerkannt wurde. Epheser 4, Vers 16. Der Gedanke, dass wir also nicht aus unserer eigenen Kraft irgendetwas tun müssten, sei es die Gemeinschaft, sei es einen Krieg verhindern, sei es die Gemeinde nach vorne bringen oder hier in der Stadt toll evangelistisch unterwegs sein, das liegt eben nicht an unserer Kraft. Nur ganz minimal an uns selbst. Gott bewirkt so viel und er will, dass wir in seiner Kraft mitmachen, mitaktiv werden. Und so findet diese ganze Reihe von der Kraft Gottes, die im Epheserbrief vorkommt, jetzt am Ende des Briefes seinen Höhepunkt oder seinen Abschluss. Vers 10, werdet stark durch eure Verbundenheit mit dem Herrn, lasst euch stärken durch seine Kraft. Ich habe das auf den Blättern in der Basisbibel abgedruckt und da gibt es einen Text, einen Teil, der ein bisschen abweicht vom ursprünglichen Text, nämlich da wurde was ergänzt. Ergänzt wurden dann nämlich so in der Übertragung durch eure Verbundenheit mit dem Herrn. Wörtlich heißt es da eigentlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Der Gedanke, dass diese Stärke also uns durch die Verbundenheit mit Gott erreicht, die ist zwar naheliegend, aber steckt nur so indirekt irgendwo drin. Und wenn ich das genau so lese, dann merke ich, das könnte auch zu einem Missverständnis führen, nämlich als wenn mein eigentlicher Auftrag wäre, jetzt an meiner Verbundenheit zum Herrn zu arbeiten. Dabei hat Gott doch die Verbundenheit bereits geschaffen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt vom letzten Sonntag, wo es um die Einheit und Verbundenheit miteinander und mit Gott geht. Und da ist genau der Knackpunkt, das hat Gott bereits bewirkt, gestiftet. Nicht wir müssen Einheit und Verbundenheit selber schaffen, sondern er hat es gemacht. So ist es auch mit dieser Verbundenheit mit Gott, die wir nicht schaffen müssen, sondern die wir in Anspruch nehmen dürfen. Also die Aufforderung von Paulus ist, nehmt in Anspruch, was Gott euch zugedacht hat. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, nicht indem ihr euch bemüht, mit ihm verbunden zu sein, sondern weil ihr mit ihm verbunden seid, darum nehmt es in Anspruch. Gott ist ein unerschöpflicher Ausrüster. Gott hat eine Geistleitung, eine Geistpipeline vom Himmel zu uns verlegt, durch die weit mehr Energie fließt, als wir uns vorstellen können. Paulus ermutigt uns einfach, diese Kraftquelle in Anspruch zu nehmen und ja, uns auftanken zu lassen. Das ist übrigens nicht von irgendwelchen Preissteigerungen oder mit irgendwelchen Preissteigerungen verbunden, wie gerade aktuell an den Tankstellen. Nein, es ist kostenlos, kostenfrei können wir die Verbundenheit mit dem Herrn nutzen, um neue Kraft und Stärke zu bekommen. Gerade dann, wenn es so ist, wie wir es vorhin auch schon von Markus gehört haben, dass wir vielleicht so ein bisschen einen Durchhänger haben, noch nicht richtig wissen, wie wir wieder durchstarten sollen, wieder neu Motivation brauchen. Klar, es ist schön, wenn wir uns gegenseitig motivieren, aber die eigentliche Kraft und Motivation kommt von Gott. Das Einzige, was wir tun können, ist, ja, dass wir einfach uns beschenken lassen von ihm und uns auf seine Kraft verlassen, nicht auf unsere eigene. Mal ein stilles Gebet, was wir sprechen können, was vielleicht viel mehr bewirkt als eine Riesenaktion gleich. Mal mich mit anderen zusammen verabreden, um zu beten, Bibel zu lesen, was auch immer zu machen. Es müssen keine Riesenaktionen sein, die wir jetzt auf die Beine stellen, damit Gottes Kraft unter uns wirkt. Da reichen kleine Akzente aus, dass seine Kraft durch seine Pipeline in unser Leben kommt. Wir brauchen uns also nicht darum zu kümmern, dass es die Verbindung überhaupt gibt, die Gott gestiftet hat, sondern wir brauchen lediglich in Empfang zu nehmen, was Gott uns zugedacht hat. Und wenn wir dann diese Kraft von Gott getankt haben, dann können wir uns ganz auf die Ausrüstung und den Gegner fixieren. Die Ausrüstung und der Gegner. In Vers 11 erklärt Paulus zunächst nicht, wie die ganzen Details der Ausrüstung sind, sondern er beginnt mal, wir sollen die Ausrüstung anlegen, weil es einen Gegner gibt. Und dieser Gegner heißt nicht Putin, dieser Gegner ist nicht unser Nachbar, dieser Gegner ist nicht irgendwer, der hier auf der Welt als Mensch ist, sondern dieser Gegner ist dein Diabolus, der Teufel, der Gegenspieler, der Gegenspieler Gottes, der Durcheinanderbringer, der hier alles auf den Kopf stellen will. Das ist der, vor dessen Angriffen wir uns schützen sollen, schreibt Paulus. Und mit ihm gibt es eine ganze Reihe weiterer böser Mächte, Gewalten und Geister, erklärt Paulus, vor denen wir uns schützen sollen mit Gottes Kraft und Gottes Ausrüstung, die er uns schenkt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, dass der Gegner nicht in Menschen besteht, sondern in übernatürlichen Mächten, die man gar nicht immer so offensichtlich auf den ersten Blick sieht. Sondern wenn wir das beginnen, diese Ausrüstung gegen Menschen anzusetzen, dann wird es, glaube ich, sogar ganz schräg und unchristlich. Sondern der Gegenspieler, Gottes Gegenspieler, der ist in der unsichtbaren Welt. Und er bedient sich nur Menschen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir nicht gegen Menschen agieren und meinen, wir würden damit die Anfeindungen und Angriffe abwehren, sondern der Gegner ist jemand anderes. Welche Ausrüstung hat uns jetzt Gott zur Verfügung gestellt? Gürtel, Gürtel der Wahrheit, Gürtel gleich die Wahrheit. Ohne Gürtel hat so ein römischer Soldat, ich habe euch mal so einen kleinen Comic-Dingens auf den Blättern abgedrückt, auf der Rückseite findet ihr auch ein richtiges Bild von einem römischen Soldaten. Ohne Gürtel hätte so ein Soldat ziemlich lächerlich gewirkt. So als wenn er gar nicht richtig bereit wäre. Also man hat ja früher in Rom, wenn man nicht gerade als Soldat gekleidet war, hat man eher so eine Tunika getragen. Und wenn da kein Gürtel drum war, oder auch wenn man so ein Unterhemd oder so ein anderes Gewand anhatte, und da war kein Gürtel drum, konnte man sich überhaupt nicht gescheit bewegen. Wer keinen Gürtel trug, der war unbeweglich. Wer keinen Gürtel trug, der sah so aus, als wenn er gar nicht bereit wäre, irgendwas zu machen. Im Dienst, da war der Soldat nur dann, wenn er den Gürtel anhatte. Und im Dienst, da galt er als treu und tüchtig und aufrichtig, selbst dann, wenn es für ihn irgendwelche Nachteile bedeutete. Die Wahrheit als Gürtel zu tragen, das bedeutet, bereit zu sein, zur Wahrheit zu stehen, zum einen zu Gottes Wahrheit zu stehen, aber auch zu dem zu stehen, was man selbst für wahr hält, auch dann, wenn es einen Nachteile bringt. Als Christen sind wir Gottes Wahrheit verpflichtet und dem, was wir selbst für wahr halten. Zweitens, Brustpanzer gleich Gerechtigkeit. Für einen römischen Soldaten war dieser lederne Panzer, der manchmal noch besetzt war mit irgendwelchen Metallteilen oder wo sogar so ein kompletter Metallüberzug noch drüber war, ein wirksamer Schutz gegen gefährliche Stichverletzungen, die sehr leicht das ganze Leben bedrohen können. Paulus erinnert mit dem Brustpanzer an die geschenkte Glaubensgerechtigkeit und die gerechte Sache, für die wir uns einsetzen. Also einmal Gerechtigkeit, die wir bekommen, und dann auch die Gerechtigkeit, die wir leben und für die wir uns einsetzen. Das schützt vor Überheblichkeit und Selbstüberschätzung, weil wir es geschenkt bekommen, die Gerechtigkeit von Gott. Und andererseits schützt es auch andere Menschen, gegenüber denen wir uns für Gerechtigkeit einsetzen. Geschützte und geschenkte Gerechtigkeit und angenommene Gerechtigkeit von Gott, die schützen uns vor Angriffen des Teufels, der nämlich manches durcheinander bringen will. So, und möchte gerne, dass wir lieber selbst für Gerechtigkeit sorgen, für unsere eigene Gerechtigkeit sorgen. So, man sagt im Deutschen ja, man ist selbstgerecht. Wer aber selbstgerecht ist, für den ist es schwierig, die Gerechtigkeit Gottes als Geschenk anzunehmen. Schuhe, jetzt kommen wir endlich zu den Schuhen. Schuhe, wofür stehen die Schuhe? Wofür stehen die Schuhe? Guckt mal schnell in den Text, ich habe es unterschrieben. Bereitschaft, dankeschön. Bereitschaft. Ich hab früher immer gedacht, wenn ich diesen Text gelesen habe, gehört habe oder auch mal Predigt drüber gehört habe, die Schuhe ständen für das Hingehen mit dem Evangelium. So getreu von dem, was Jesus gesagt hat, geht hin in alle Welt. Und das ist auch nicht ganz verkehrt. Ne? Aber hier in diesem Text, da schreibt Paulus, die Schuhe stehen für die Bereitschaft. Interessanter Unterschied, also mit dem Gedanken, dass die Schuhe fürs Hingehen stehen, kommt man sehr schnell dazu, ich muss jetzt was tun. Ich muss hingehen. Ich muss zu meinem Nächsten gehen, ich muss zu meinem Nachbarn gehen, ich muss die ganze Stadt erreichen. Keine Ahnung, könnt ihr alles machen, super. Aber Paulus schreibt hier, die Schuhe stehen nicht fürs Hingehen, die stehen für die Bereitschaft. Der römische Soldat damals, der hatte eine ganze Reihe von Gepäck mitzuschleppen. Und es gab damals viele Menschen, die auch barfuß rumliefen. Aber barfuß rumlaufen ist schon nicht ganz so angenehm, aus meiner Sicht zumindest. Aber wenn man noch Gepäck hat, so 30 Kilo, was so ein Soldat manchmal mit sich herumschleppte, also damit barfuß über den steinigen Weg zu gehen, das macht man nicht lange mit, da hält man nicht lange durch. Schuhe stehen für die Bereitschaft hinzugehen. Und das interpretiere ich jetzt mal so, dass die Schuhe mir verdeutlichen sollen, ich soll bereit sein, einen Schritt nach vorn zu treten, dann, wenn es dran ist. Dann, wenn Gott vor mir eine Tür öffnet. Dann, vielleicht, wenn ich die Gelegenheit habe, etwas zu sagen oder etwas zu tun. Ich muss jetzt nicht wie ein Soldat einfach mal in irgendeine Richtung rausrennen und irgendwas tun. Bereitschaft steht dafür, dass ich mich darauf einstelle, dass irgendwas passieren könnte, wo Gott mich gebrauchen will. Bereitschaft. Die Schuhe stehen für unsere Bereitschaft, nicht irgendetwas Bestimmtes zu tun, sondern die Bereitschaft, dafür bereit zu sein, dass Gott mir zeigt, was ich tun könnte. Und das, was ich tun kann, kann manchmal auch ein simples Gebet sein oder einfach nur jemandem zuzuhören. Es muss nicht gleich irgendeine Riesenaktion sein. Bereitschaft. Dann gibt es das Schild des Glaubens. Schild gleich Glauben. Der Schild hatte beim römischen Soldaten eine ganz ähnliche Funktion wie der Brustpanzer. Der Brustpanzer eben war ein Schutz vor Stichverletzungen. Der Schild vor Pfeilen, Speeren, also für alles, was auf größere Distanz eingesetzt wurde. Da gab es zwei verschiedene Formen von Schilden, einmal so Langschilde, so große, die konnten die römischen Soldaten, vielleicht kennt ihr das aus irgendeinem Film so, wenn die eng aneinander standen, konnten die mit diesen großen rechteckigen Schilden so eine richtige Mauer bilden. So da, wenn da so ein ganzer Schwarm von Pfeilen auf sie zuflog, konnten sie praktisch ihre ganze Gruppe dadurch schützen, dass jeder den Schild vor sich aufstellte oder über sich hielt. Dann gab es so die kleineren Schilde, so Kampfschilde, die man im direkten Zweierkampf einsetzen konnte. Mit dem Schild wehrt man Pfeile, Schwertschläge oder Speere ab. Durch die Formation vieler Soldaten kann man die ganze Gruppe, könnte man die ganze Gemeinde vielleicht, vor einem Pfeilhagel von Angriffen schützen. Der Glaube an einen starken Gott, wir haben eben ja gesungen, Gott ist felsenfest. Felsenfest. Es kommt in den Psalmen an ganz vielen Stellen vor. Gott ist eine feste Burg, Gott ist eine Bergfeste, Gott ist ein fester Fels. Dieser Gedanke steckt überall in der Bibel drin, dass dieser starke Gott uns schützt. Der Glaube an den starken Gott schützt uns. Der Glaube an einen starken Gott schützt uns so wie ein Schild, das vor uns gehalten wird. Ohne Glauben und Gottvertrauen wären wir völlig machtlos gegenüber Angriffen des Bösen. Helm gleich Rettung. Nun, was macht denn der Helm? Der Helm schützt das vermeintlich Wichtigste, was es an einem Menschen gibt, nämlich unseren Kopf. Also Stichverletzungen hier und dort, am Arm, sonst wo, das kann man schon mal aushalten. Also wir in Deutschland nicht, wir sind verwöhnt da. Ja. Aber die Kämpfer damals, die römischen Soldaten, die haben bei jedem Kampf irgendwo ein paar Verletzungen gekriegt. Aber Verletzungen waren für Soldaten nicht schlimm. Aber ja, die Brust und der Kopf, das war schwierig. Weil wenn die verletzt wurden, konnte man nicht weiterkämpfen. Und war man vielleicht auch für den nächsten Einsatz nicht ausgerüstet. Also den Kopf zu schützen war wichtig, um das weitere Handeln auch überhaupt zu ermöglichen. Helm. Mit dem Helm schützt man sein Denkvermögen und sein Handlungsvermögen. Mit dem Helm schützt man sein ganzes Leben. Und ich glaube, hier dürfen wir uns an das Ihr seid erinnern, was ich immer mal wieder in den letzten Predigten über den Epheserbrief schon mal erwähnt habe. Ihr seid, da ist also von Gott was geschaffen. Er ist in Vorleistung gegangen. Wir sind mit Gott versöhnt. Wir sind gerettet. Wir haben seinen Geist bekommen. Wir wurden von Gott zu einer Einheit zusammengefügt. Mit all dem hat Gott schon was geschaffen, was einfach da ist für uns, was uns zur Verfügung steht. Wenn wir den Eindruck haben, dass uns irgendetwas den Kopf zerschlagen will, wenn irgendwas da ist, was unseren Kopf durcheinander bringen will oder unser Denkvermögen rauben will, dann sollten wir uns diese Vorleistungen Gottes in Erinnerung rufen, bewusst machen, was Gott schon alles für uns getan hat. So, und jetzt kommt es zu einer Angriffswaffe. Schwert gleich Geist Gottes gleich Gottes Wort. Was wäre wohl ein römischer Soldat ohne Schwert? Während Gürtel, Brustpanzer, Schuhe, Schild und Helm vor allem den eigenen Schutz darstellen, so könnte man das Schwert ja als Angriffswaffe verwenden. Oder? Ich habe schon Predigten gehört über diesen Text, so nach dem Motto, das Schwert gleich das Wort Gottes, gleich Bibel, und jetzt können wir mit dem Schwert der Bibel zur Tat schreiten. Aber auch das schreibt Paulus eigentlich gar nicht. Spannend, Schwert gleich Geist Gottes, das Geist des Schwertes steht da, das Schwert des Geistes steht da wörtlich, ist das Wort Gottes. Das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Das Schwert dient ja auch zur Verteidigung. Der ganze Text fängt ja damit an, dass wir uns vor den Angriffen des Teufels, des Bösen schützen sollen. Bezeichnend finde ich hier, dass Paulus hier den Geist und das Wort in Verbindung bringt. Also wörtlich, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes ist. Paulus schreibt nicht, das Schwert, welches ist die Bibel? Oder damals hätte er vielleicht gesagt, das Schwert, welches die Tora, die Propheten und die Schriften sind, wie die Juden das Alte Testament nannten. Es geht Paulus nicht um Schriftrollen oder heute um eine gebundene Bibel, so wichtig wie das für uns ist. Aber es geht ihm hier um den vom Geist beleuchteten Inhalt. Er will uns in Erinnerung rufen, dass der Heilige Geist uns lehrt und erinnert über das, was Jesus gesagt hat, sodass wir es geistgeleitet anwenden können. Johannes bezeichnet in seinem Evangelium ja nicht die Bibel als Wort Gottes, sondern Jesus als Wort Gottes. Und Jesus hat seinen Geist gegeben, dass er uns in aller Wahrheit leitet. Jesus hat seinen Schülern gesagt, dass sein Geist uns alles in Erinnerung rufen wird, was wirklich wichtig ist für uns. Das Wort Gottes ist von daher nicht einfach die Bibel. Auch, ja, aber sie ist genauer gesagt eigentlich der Inhalt der Bibel verknüpft mit dem Heiligen Geist, der uns hilft, sie richtig zu verstehen. Und ich glaube, das ist mir wirklich wichtig. Wenn man die Bibel allein oder gar Bibelverse als Schwert benutzt, um sie mal eben einem anderen um die Ohren zu hauen, dann verletzt man damit Menschen und damit dient man dem Teufel und wehrt den Teufel nicht ab. Bitte gebraucht von daher die Bibel, das Wort Gottes, zur Abwehr gegen den Teufel und nicht gegen irgendwen. Ausrüstung. Eigentlich geht es Paulus, glaube ich, gar nicht um die Ausrüstung. Er hat dieses Bild des römischen Soldaten so schön vor sich gemalt und dargestellt, um etwas ganz anderes zu zeigen. Nämlich, er will eigentlich darauf hinaus, was mit dieser Ausrüstung jetzt zu tun ist. Und was denkt ihr, was mit der Ausrüstung zu tun ist? Was sollen wir jetzt tun? Wie bitte? Uns rüsten. Naja, das Ziel ist ja nicht, sich zu rüsten. Also können wir dem Verteidigungsminister mal sagen, das Ziel ist zu rüsten. Ja? Nein, 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 das machen wir nicht. Das Ziel ist nicht das Rüsten. Das Ziel ist, geschützt zu sein. Es geht um die Anwendung. Und das finde ich auch ganz spannend. In den Versen danach schreibt Paulus von der Anwendung. Und dann steht überhaupt nichts davon, jetzt geht hin. Jetzt stellt eure Gemeinde auf den Kopf und stellt eure Stadt auf den Kopf und macht alle Aktionen. Sondern da stehen dreimal, betet und betet und betet in den Versen. Und ich merke, ich bin so ein aktionsorientierter Mensch, ja. Das irritiert mich total, dass ich jetzt beten soll. Nach dieser Liste der Ausrüstungsgegenstände kommt jetzt nicht der Auftrag, sich möglichst viel und stark in der Gemeinde und in der Gesellschaft einzusetzen, was bestimmt nicht verkehrt wäre. Aber Paulus fordert dazu gar nicht auf, sondern es ist eine Schutzausrüstung, damit wir beten können. Er beginnt mit dem Abschnitt ja damit, dass er an Gottes Kraft erinnert und dass unser eigentlicher Gegner der Teufel und die geistlichen Mächte, die auf dieser Welt wirken, sind. Und gegen teuflische und geistlich negative böse Mächte, da hilft unser ganzer Aktionismus, glaube ich, recht wenig. Was nicht heißt, dass wir nicht auch was auf die Beine stellen sollen, aber dieser eigentliche Kampf ist auf einer anderen Ebene. Und so glaube ich auch, dass es bestimmt gut ist, Sanktionen wegen der Ukraine gegen Russland zu verhängen, Hilfsgüter hinzuschicken, alle möglichen Dinge auch praktisch zu bewegen. Ja, das sollten wir tun. Aber der Kampf wird dadurch nicht gewonnen. Und hier wird es jetzt ganz praktisch. Egal, ob es Ukraine-Krise ist, ob es Umweltverschmutzung ist, ob es Corona-Krise ist, Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, persönliche Krankheit, was auch immer. Der eigentliche Kampf ist nicht das, was wir vordergründig sehen. Deswegen hilft auch diese Schutzausrüstung von Paulus, die er aufzählt, nicht gegen das Eigentliche, was vor Augen ist. Sie ist dazu da, um einen geistlichen Kampf zu führen. Was denkt ihr, hat größeren Einfluss auf Gottes, größeren Einfluss auf die Ukraine-Krise, auf das Denken von Putin oder auf die russische Führung? Wirtschaftssanktionen, Waffen oder Gottes Kraft? Was hat am meisten Auswirkungen? Wirtschaftssanktionen, Waffen oder Gottes Kraft? Wenn es Gottes Kraft ist, dann sind die anderen Sachen, die wir machen können als Länder, alle nett. Aber dann ist das, was wir tun müssen als Christen, zu beten. Ich glaube, dass es bei ganz vielen Herausforderungen so ist, die ich eben schon aufgezählt habe. Lasst euch nicht blenden davon, was vordergründig das Problem ist. Das eigentliche Problem liegt ganz oft eine Tiefe tiefer, eine Ebene tiefer und ist gar nicht immer so offensichtlich. Das eigentliche Problem liegt oft im Denken von Menschen. Das Denken ist vom Teufel völlig verwirrt und da werden Menschen in die Irre geleitet. Und wenn ich das Denken ändern will, kann ich natürlich Leuten eine Gehirnwäsche verpassen, aber das hilft nicht, ja? Sondern dann muss Gott in das Gehirn der Menschen hinein und muss da eine echte Umkehr, eine Veränderung bewirken. Das können wir nicht tun. Wir können an den Symptomen arbeiten und sollen das auch tun, klar. Aber die eigentliche Veränderung passiert durch Behandlung der Krankheit und die liegt in der Entfernung der Menschen von Gott. Und dass sie sich dem Teufel hingeben, bewusst oder unbewusst, und sich von ihnen anstiften lassen, allen möglichen Mist auf der Erde zu tun. Moderne Sklaverei, Gewalt gegen Schutzbedürftige, Ausbeutung, soziale Ungerechtigkeit, Umweltverschmutzung, eine unendlich lange Liste von Dingen, die schieflaufen auf dieser Erde. Und das meiste davon beginnt im Kopf von Menschen, die irgendwie ferngesteuert und fehlgesteuert sind. Lasst uns beten dafür, dass Gott Dinge wirklich mit seiner Kraft verändert. Ich bin selbst eher aktionsorientiert und würde darum lieber schnell so einen Teil von dieser Waffenrüstung mir nehmen und irgendwo reinschlagen, irgendwas machen, ja? Aber was ich eigentlich brauche, ist mich immer wieder daran zu erinnern, dass das die eigentliche Veränderung durch Gebet passiert. Und dass ich in all meinen Aufgaben, die ich so gerne tue und die in meiner Liste stehen, mich täglich daran erinnere, dass ich beten muss, dass das das Eigentliche ist, was die Probleme in der tieferen Ebene angeht. Vielleicht geht euch das ähnlich. Darum gilt uns die Aufforderung von Paulus, die geistliche Ausrüstung zum Beten zu benutzen, damit wir vor Angriffen des Teufels geschützt werden, damit wir durchs Beten die Ausbreitung des Evangeliums und das Zurückdrängen des Bösen bewirken können oder wo wir mit dran teilhaben können. Vergesst angesichts dieser unermesslichen Herausforderungen, die wir haben, nicht die unermesslich große Kraft Gottes, die viel mehr verändern und bewirken kann, als alle Christen auf der ganzen Welt mit ihrer eigenen Kraft zusammen. Gott kann weit mehr bewirken, als wir uns vorstellen können, sogar in Russland und in der Ukraine. Deswegen möchte ich jetzt auch mit uns gemeinsam beten für alle Herausforderungen, die wir persönlich so sehen oder die wir durch die Nachrichten mitbekommen. Vielen Dank, lieber Jesus Christus, dass du uns gut ausrüstest, dass du uns eine sichere Ausrüstung gibst, mit Wahrheit und Gerechtigkeit, mit Sicherheit. Du willst uns schützen vor den Angriffen des Teufels und ich möchte dich bitten, dass wir uns da nicht durcheinander bringen lassen. Von dem Bösen, dass wir uns nicht irritieren lassen, weder von denen, die mit Waffengewalt oder wirtschaftlicher Macht alles Mögliche durcheinander bringen hier auf der Erde, noch von denen, die meinen, man könnte das mit den gleichen Waffen abwehren. Wir möchten dich bitten, dass du wirklich das innere Denken veränderst. Wir bitten dich da für das Denken von Putin und der obersten Führungsriege in Russland. Wir bitten dich für Menschen, die verantwortungslos mit der Umwelt umgehen oder mit ihren Mitmenschen. Wir bitten dich für echte Veränderung. Erneuere du diese Menschen. Schenke ihnen deinen Geist, damit sie sich von dir geleitet ändern können und dann Gutes bewirken statt Böses. Wir bitten dich da auch für uns selbst, dass wir uns von deinem Geist leiten lassen in aller Wahrheit und dass wir erkennen, was jeweils zu tun ist, was vielleicht auch zu lassen ist. Hilf uns, im richtigen Moment das Richtige zu tun und bereit zu sein, für das Evangelium einzutreten, bereit zu sein, anderen Gutes zu tun, aber auch bereit zu sein, zu beten. Zu beten für das, was du uns aufs Herz legst und was dein Geist, wie dein Geist uns leitet. Amen.